Die Dachauer Prozesse sind ein Thema von großer rechtsgeschichtlicher Bedeutung, beziehen sich hier vor Ort konkret auf das ehemalige SS-Gebiet und das ehemalige Häftlingslager, wo die Prozesse stattfanden, beziehungsweise die Angeklagten interniert waren. Der Kontext Dachauer Prozesse betraf fast 1600 Angeklagte, die in fast 500 Verfahren abgeurteilt wurden. Es stand in dem großen Kontext des US War Crimes Program von 1945 bis 1948, das zum großen Teil eben hier vor Ort verhandelt wurde, stand dadurch im Zusammenhang mit dem Nürnberger International Military Tribunal und den 12 Nachfolgeprozessen. Es gibt aber auch wichtige Unterschiede zu Nürnberg, wo dort hauptsächlich nach dem sogenannten Londoner Statut Recht gesprochen wurde, war hier in Dachau eher das amerikanische Militärrecht maßgeblich. Und der große Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess betraf eine Unternehmung der vier Alliierten, während hier vor Ort nur die Amerikaner Federführung hatten. Die Angeklagten wiederum in Absetzung von Nürnberg hatten hier ein deutlich breiteres Spektrum. Also es ging nicht um die erste Reihe der politischen Führung oder militärischen Führung, sondern um Angeklagte der mittleren und unteren Ebenen, besonders eben Angehörige des KZ-Systems, der SS-Wachen bzw. der Kommandantur. Es gab auch verschiedene Statusgruppen unter den Angeklagten. Es gab Ärzte, ein Polizist war dabei, Wehrmachtsangehörige, also insofern etwas in die Breite gehend. Das war insgesamt das Vorhaben der Dachauer Prozesse, nicht nur eben die erste Reihe der Hauptverantwortlichen zu beurteilen und verurteilen, sondern in die Breite der deutschen Gesellschaft zu gehen. Das war unpopulär unter den Deutschen mit großer Sicherheit, weil dort die Annahme vorherrschte, es gab eine kriminelle Führung, aber eine ansonsten im Wesentlichen unschuldige Bevölkerung, beziehungsweise wo die Bevölkerung an Verbrechen beteiligt war, war sie das nach eigener Darstellung grundsätzlich nur auf ausdrücklichen Befehl. Die Amerikaner vertraten zunächst eben eine andere Ansicht und haben sich aber dann relativ schnell 1947, 48 umorientiert daraufhin, dass man eher mit Westdeutschland dann kooperieren wollte und dadurch Verfolgung von NS-Verbrechen zunehmend aus dem Fokus geriet. Die Anklageschrift, es gab zunächst mal im Vorfeld Kontroversen darüber, ob überhaupt ein amerikanisches Militärgericht deutsche Angeklagte, die auf deutschem Boden Verbrechen begangen hatten, be- und verurteilen dürfe. Das hat die amerikanische Justiz bejaht, aus dem Blickwinkel heraus, dass nur Verbrechen verhandelt wurden, die nach dem 1. Januar 1942 begangen wurden, also nachdem sich Deutschland im Kriegszustand mit den USA befand. Und auch nur solche Verbrechen, die sich gegen amerikanische Militärangehörige oder mit den USA befreundete Nationen, deren Zivilisten oder Kriegsgefangene richtete. Das waren die wichtigen Einschränkungen. Die Anklageschrift selber basierte zunächst mal auf dem Vorwurf des Verstoßes gegen Gesetze und Bräuche des Krieges. Gleichzeitig in den Erläuterungen der konkreten Straftaten ging es um ein sogenanntes Common Design, ein gemeinsames Vorhaben, in dem hier die Beteiligten vor Ort, die Wachmannschaften, Kommandanturpersonal der SS sich an einem gemeinschaftlichen System beteiligt haben zur Misshandlung, Ausbeutung und Ermordung der Gefangenen des KZ Dachau. Dieses Common Design widersprach den Grundansichten des deutschen Strafrechts insofern, als es ging eben um die Unterstützung, um die Beihilfe zu diesem gemeinschaftlichen Misshandlungs- und Mordvorhaben, wohingegen das deutsche Strafrecht sehr individualisierte Ansätze von einem aus persönlichen Motiven und aus eigenem Willen heraus begangenen Mord sich befasst. Diese beiden Rechtsauffassungen standen sich konträr gegenüber. Das wurde dann auch in der Realität der Prozesse durchgeführt und ausgetragen. Das deutsche Recht basiert sehr auf dem sogenannten Einzeltatennachweis. Das heißt, man muss einer Person nachweisen können, dass sie aus ihrem eigenen Willen heraus mit niedrigen Motiven diese Straftat begangen hat, einen Menschen umgebracht hat, während das Common Design sich darauf beschränkte, nachzuweisen, dass eine Person an dem Gesamtsystem, das zur Misshandlung und Ermordung führte, beteiligt war und dazu einen Beitrag geleistet hat. In Ergänzung dazu kann man sagen, dass das Verhältnis von Befehl und Eigenverantwortung erörtert wurde, dass also der Versuch der Angeklagten, sich auf Befehlsnotstand oder auf das Handeln unter Befehl zurückzuziehen, versuchten, dass das eben vielfach kritisiert oder nicht anerkannt wurde vor Gericht, mit dem Verweis, dass es eine Änderung des amerikanischen Militärstrafrechts gab, die diesen Befehlsnotstand grundsätzlich nicht anerkannt hat, nur im Ausnahmefall anerkannt hat. Also diese Aushandlung zwischen Eigenverantwortung der Täter und Handeln unter Befehl, das wurde da sehr zentral verhandelt. Nachwirkungen der Dachauer Prozesse in der Rechtsgeschichte, jetzt besonders mit Bezug auf Westdeutschland. Es gab in den Verfahren wegen NS-Verbrechen, die dann ab 1949 in Westdeutschland geführt wurden, zunächst ein uneinheitliches Vorgehen, was dieses Aburteilen von Personen, denen kein individueller Mord aus niedrigen Beweggründen nachzuweisen war. Das hat es zunächst noch gegeben, bis in die frühen 60er Jahre hinein, im Fall von Vernichtungslagern. Ein bis heute bekannter Fall ist der sogenannte Buchhalter von Sobibor, Alfred Ittner, der ohne konkret nachweisbare Mordhandlung trotzdem verurteilt wurde wegen seiner Beihilfe zum Mord an den in Sobibor Ermordeten verurteilt wurde. Dann hat aber 1969 der Bundesgerichtshof einen Beschluss gefällt. Es ging um die Revision von Willi Schatz, der im Frankfurter Auschwitz-Prozess freigesprochen worden war. Und der BGH hat diesen Freispruch bestätigt mit dem Verweis darauf, dass Schatz lediglich als Zahnarzt für die SS-Angehörigen tätig war und ihm als solchen kein Beitrag zu dem Massenmord nachweisbar wäre. Daraufhin haben sich über 40 Jahre lang alle westdeutschen und dann gesamtdeutschen Gerichte nicht mehr getraut, dagegen anzugehen und anders Recht zu sprechen, bis zu dem Fall 2011 von John Demjanjuk, der eben ohne konkreten Einzeltatnachweis verurteilt wurde vom Landgericht München. Und dieses Urteil ist aber vom BGH nicht bestätigt worden, weil Demjanjuk während der Revisionsverhandlung gestorben ist. Das heißt, die erste höchstrichterlich anerkannte abweichende Rechtsprechung war erst 2016 mit der Bestätigung des Urteils gegen Oskar Gröning, der sogenannte Buchhalter von Auschwitz, der auch ohne konkreten Einzeltatnachweis verurteilt wurde.